Zur Koni-Kaffeepause sind wir heute in Köln am Holzmark 1. Wir trinken einen Kaffee mit Dr. Patrick Adenauer, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwens. Herr Dr. Adenauer, wir starten direkt an diesem sonnigen Interviewtag. Wie beschreiben Sie sich selbst?
Ich beschreibe mich als einen Unternehmer, der stets an das Morgen denkt. Ich versuche, die Zukunft vorherzudenken und bin deshalb immer so ein bisschen unruhig, weil man als Unternehmer ja nie so ganz sich zufrieden zurücklehnen kann. Und insofern habe ich immer eine produktive Unruhe.
Zur Freude Ihrer Mitarbeitenden?
Zur Freude des Unternehmens und meiner Partner auch im Unternehmen. Ich bin ja nicht alleine. Vielleicht ist es manchmal auch eine Last. Und ich überlege gerade, wann der Punkt ist, vielleicht da etwas nachzulassen. Aber wir haben ja eine jüngere Generation nach und nach jetzt hier auch in der Geschäftsführung. Und ich versuche das zu übertragen auf die nächste Generation. Die Unruhe, also die unternehmerische Unruhe.
Wie haben Sie denn den Weg in die Bau- und Immobilienwirtschaft gefunden?
Das war nicht vorbestimmt, sondern was ich mir sehr früh überlegt habe, ist, dass ich selbstständig werden will, weil ich 5 Geschwister hatte oder auch noch habe zum Glück, die in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern tätig waren. Und mir war klar, ich will nicht zu einem großen Konzern, um da abhängig zu sein von der Personalabteilung. Ich will nicht Beamter werden, um nicht am Ende von irgendwelchen Politikern abhängig zu sein, auf die man da am Ende seiner Karriere trifft. Und ich will unabhängig sein. Dann war ein Bruder, ist Notar geworden, und das war mein Vorbild, was den Beruf, das Berufsbild des Freiberuflers anging. Und deshalb habe ich zunächst nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre angefangen bei Pete Marwick, Mitchell und Co. in New York und dann in Düsseldorf. Habe dann aber gesehen, dass die Wirtschaftsprüfung für mich dann zwar ein guter Start war, um etwas über Unternehmen zu lernen und auch internationale Erfahrungen zu sammeln, aber ich nicht in einem so großen Laden dann Partner werden wollte, sondern selbstständig. Und da trug es sich gut zu, dass mein Bruder Paul, der eben Architekt war, hier schon adaptiert worden war von Paul-Ernst Bauwens, zwecks Übernahme des Unternehmens. Und der eben Architekt war und auch mit einem ziemlichen Desaster zu tun hatte dann in der damaligen Zeit, in der Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, dass er mich fragte, ob ich dazukomme, nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und insofern haben wir dann seit 1989, als ich dann auch reingekommen bin, dann hier zusammen weitergemacht. Ich wusste vorher über die Branche gar nichts.
Welches Leid durften Sie mit Ihrem Bruder teilen?
Dass diese Märkte, wir hatten ein Stahlbauunternehmen und Bauunternehmen, dass die Märkte sich in den 70er, 80er Jahren gedreht hatten von einem Anbietermarkt zu einem Nachfragermarkt. Das heißt also enormer Margendruck und die klassischen Geschäftsmodelle funktionierten nicht mehr. Paul-Ernst Bauwens war schon über 70, als mein Bruder ins Unternehmen kam und es fehlte praktisch eine Unternehmergeneration. Und das Unternehmen war schlichtweg veraltet, kein Eigenkapital, gerne auch mal Verluste gemacht. Und insofern mussten wir das Unternehmen neu erfinden. Und das, obwohl wir letztlich keine Ahnung von der Branche hatten. Und das war die Herausforderung.
Sie sind mit 28, 29 in das Unternehmen eingestiegen.
Ja.
Das ist aus heutiger Sicht jung.
Mhm.
War das für Sie ein Sprung ins kalte Wasser?
Ja, das ist genau das war es. Das war so, dass ich mir überlegt habe, ob ich da nicht einen großen Fehler gemacht habe. Denn ich weiß genau, ich habe also erstmal das Not am Mann war in dem Stahlbauunternehmen. Und dann bin ich da erstmal hin und kam am, ich weiß es noch ziemlich genau, das war so 17. April 1989, bin ich da ins Unternehmen gekommen. Und es kam einen Monat später das erste Quartalsergebnis. Es war ja damals so, dass man keine Monatsergebnisse machte, sondern wenn man modern war, hatte man Quartalsergebnisse, war ja noch sehr viel händische Prozesse. Und die Zahlen in dem Stabe-Unternehmen war 10 Millionen Mark Umsatz und 1 Million Mark Verlust. Und das war sozusagen die Begrüßung. Und dann habe ich meinen ersten Sozialplan machen müssen und mit Banken verhandeln. Und man musste glaubhaft versichern, dass man das wieder umdrehen kann und die Branche kennenlernen. Insofern war das ein sehr, sehr unangenehmes Jahr mit sehr viel schlaflosen Nächten. Und dann natürlich auch zweifeln, ob man den richtigen Weg eingeschlagen ist. Und es wurde in den Jahren danach, gab es auf und ab. Und das haben wir aber nur durchgehalten, auch mein Bruder, weil man eben das gemeinsam gemacht hat. Ne? Und dass man sich da gegenseitig unterstützt hat.
Wie war das als Anfang 30-Jähriger dann bei gestandenen Bankern zu sitzen und den Bankern Sanierungspläne vorzustellen?
Ja, das ist ein gutes Erlebnis. Das wünsche ich jedem 30-Jährigen, ja, dass er das erlebt und nicht nur die guten Zeiten. Und wir haben mehrere Zyklen erlebt. Es wurde dann besser 93, 94. Auch wir haben viele Gegenmaßnahmen ergriffen. Das würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu bringen. Dann ging es aber mal wieder runter. Es gab diesen Einigungsboom. Dann gab es aber direkt eine Delle und auch bei Bauwens. Und dann ging es wieder nach oben, dann kam der Crash 2000, 2001, Stichwort neuer Markt, dann ging es runter, dann ging es langsam wieder hoch, dann kam die Great Financial Crisis, dann ging es wieder runter und dann, eigentlich nach den Krisen haben wir jeweils unsere beste Weiterentwicklung gehabt. Und für mich war die ganze Erkenntnis, wenn da eine Krise kommt, auch wie jetzt wieder ganz aktuell, Trump etc., das ist immer eine Chance auch der Neubesinnung und des Schärfens des Fokus und der Kräfte sammeln. Und danach kann man dann eigentlich sehr gut durchstarten, wenn man seine Hausaufgaben macht.
Jetzt haben Sie in den zurückliegenden 36 Jahren, grob überschlagen, 4 veritable Krisen erlebt. Ja. Was hat Sie am meisten herausgefordert in dieser Zeit?
Ja, in den ersten Jahren vor allem damit überhaupt fertig zu werden. Ja, das zu akzeptieren, wenn man ein junger Mensch ist, dass wir haben Deutschland ja als sehr stabil erlebt. Und auch der Fall der Mauer war für uns ja eher ein weiteres Zeichen der Stabilität, auch im Westen. Und wenn man dann ins Unternehmertum wechselt, zu erleben, dass da ständig kleine und große Krisen kommen. Als Unternehmer ist man Knappheitsüberwinder. Viele im Außen sehen das so, Unternehmer, schönes Auto und Haus und was weiß ich nicht, Chefetage. Aber in Wirklichkeit ist man im täglichen Kampf, Knappheiten zu überwinden. Sprich, man hat entweder zu wenig Kapital, zu wenig Aufträge, zu wenig Mitarbeiter. Es ist immer zu wenig. Ja. Und das in jedem Tag die kleinen und größeren Katastrophen zu managen, das braucht seine Zeit, bis man da resilient ist. Ne? So, und ist eigentlich die größte Herausforderung, resilient zu werden.
Welche Prinzipien oder Überzeugungen haben oder Haltung auch haben Ihnen bei dem Management von Mangel, so nenne ich es auch mal, geholfen?
Ja, gibt's ja einen guten Ausspruch von den vielen, die meinem Großvater geeignet werden. Dass Hinfallen nicht schlimm ist. Schlimm ist, wenn man nicht wieder aufsteht. Und getreu nach diesem Grundsatz, was nicht tötet, macht einen nur härter oder härtet ab, hat sich es immer wieder gezeigt, wenn dann mal ein großes Problem da ist, wenn man das wirklich konkret anpackt, dann tut sich irgendwo auch die Lösung auf. Und das ist also ein ganz wichtiger Grundsatz, dass man sich nicht entmutigen lässt, sondern an den Themen arbeitet. Ganz wichtig, dass man realistisch bleibt, also eine große gehörige Portion Realismus und natürlich grundsätzlich auch ein Grundsatzoptimismus, ne, dass man die Dinge schon vorantreiben will und auch, dass sich die Dinge auch Chancen ergeben werden.
Woher kommt dieser Optimismus bei Ihnen?
Ja, den muss man grundsätzlich haben. Ich weiß nicht, das ist ja in der Person drin. Ja, das kommt vielleicht aus der Kindheit oder man ist glücklich, dass man mit diesem Mindset groß geworden ist. Ne? Vielleicht aus einer gewissen Sicherheit, die man sich persönlich, auch im persönlichen Umfeld schafft. und dass man sich nicht so schnell verunsichern lässt auch. Ne? Auch jetzt in so einer Zeit, neue Regierungen und alle reden alles schlecht, dass es natürlich viele Dinge nicht gut laufen, aber dass wir eben trotzdem dann dran mithelfen müssen, die Dinge besser zu machen.
Was braucht es Ihrer Meinung denn nach als Unternehmer in der Branche, um den jetzigen Herausforderungen die Stirn bieten zu können?
Also man braucht Sicherheit, Kapital, Eigenkapital und auch Liquidität, das ist immer das Wichtigste. Da haben wir auch sehr drauf geachtet. Gab ja den alten Spruch immer Liquidität vor Rentabilität. Das ist ganz entscheidend. Dann, dass wir jetzt in unserer Branche eben auch einen laufenden Cashflow haben aus unseren Bauaktivitäten. Man hätte ja verführt sein können, als die Projektentwicklung so gut lief, zu sagen, das Bauen brauchen wir gar nicht mehr, lassen wir die Kapazitäten alle abbauen. Da waren wir aber immer anderer Meinung, haben gesagt, das Bauen ist so und die Technik, die Technologie ist so ein entscheidender Punkt. Das ist sehr wertvoll, auch wenn es in bestimmten Phasen der Zyklen unterestimiert wurde. Zeigt sich jetzt doch, wie wichtig das ist, dass man diese Kompetenz hat und deshalb mit der Technik auch wuchern kann. Also gestern war gerade Richtfest hier von unserem Goldschmied-Karree, wo wir ein in die Insolvenz gegangenes Projekt übernommen haben für die Hanse Merkur und als Service Developer, aber auch als Bauunternehmen das Projekt jetzt auf eine sichere Basis gestellt haben und das Gebäude jetzt in schneller Zeit hochziehen und dem ursprünglichen Mieter dann auch übergeben können. So eine Win-Win-Situation. Das war nur möglich, weil wir eben auch über die eigene Technik verfügen, mit der wir das dann auch so schnell durchziehen können. Planer, aber eben auch die Fähigkeit haben, städtebauliche Verträge zu verhandeln, die ganze ESG, die ganze Energiekomponente reinbringen und nachher auch noch gut bauen. Und das eben auch nach Lean Construction Methoden, das heißt also auch in Time and Budget.
Das war eine Opportunität, die sich aus der Insolvenz von Gerch ergeben hat.
Exakt.
Sind
ja.
Die Drohnen oder auch die bestehenden Insolvenzen anderer Projektentwickler für Sie auch Chancen?
Ja, ich denke schon. Das ist ja ein gutes Beispiel. Wir sind auch an anderen Themen dran, auch da in der Nachbarschaft. Da hätten wir auch schon gerne einen Vertragsabschluss. Das ist aber aus den juristischen Verstrickungen, die da existieren, nicht so einfach möglich gewesen. Kann auch sein, dass wir an der Stelle dann nicht erfolgreich sind. Aber wir suchen solche Fälle natürlich. Und ich glaube, dass sich da auch weitere Chancen ergeben werden.
Um mal ganz offen zu sein, das heißt, Insolvenzverwalter dürfen Sie gerne anrufen und sagen, wie sieht's aus, wir haben da was. Habt ihr Interesse?
Sehr gerne, falls das hier einer hören sollte, soll gerne anrufen.
Fein. Herr Dr. Adenauer, Sie sind, das ist überall zu lesen und auch verständlich, Christdemokrat. Welche Tugend aus der Zeit, in der Ihr Großvater damals die CDU gründete, sind heute relevant, um Unternehmen wieder zu befähigen, das, was sie tun sollten, gute Produkte entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand zu erhalten?
Ja, also ich glaube, diese 50er Jahre, die immer als so langweilig beschrieben wurden, was sie gar nicht waren, es gab ja riesen Auseinandersetzungen mit Wiederbewaffnung, alles Mögliche. Was die Menschen im Grunde nach geeint hat, waren diese schrecklichen Erfahrungen des Dritten Reichs und des Krieges. Deshalb war eine gewisse Grundkonsens dann da, auch als die großen Entscheidungen Westbindung, Marktwirtschaft etc. gefällt worden sind, dieser Grundkonsens da, dass man die Dinge realistisch sieht. Und wenn wir eins von unserem Großvater gelernt haben, dann war ein Blick für die Welt, wie sie ist und für die Menschen, wie sie sind und nicht für irgendwelche Träumereien. Und mein Großvater sagte in den 50er Jahren mal, als es um die Europäische Union ging, zu seinem Auditorium, meine Herren, damals waren es mehr Herren als Damen, oder meine Damen und Herren, wir haben nur 20 Jahre, danach geht's wieder los. Weil er wusste, wie schnell die Menschen vergessen und dann wieder ihren Träumereien nachhängen. Und in Deutschland ist es leider so, die Deutschen sind ein Land von Romantikern. die Welt gerne so hätten, wie sie sie gerne selbst hätten. Und das äußert sich eben sich in das Verlieben von so Welterlösungsthemen, ne, wie das Dritte Reich eines war, wie es der Kommunismus war, der ist ja auch nicht zuletzt hier in Deutschland erfunden worden und befördert worden, wie es auch die Weltrettung über die CO2-Vermeidung ist. Und der Punkt ist, dass die, selbst wenn das eine oder andere richtig ist, es muss dann immer alles sofort sein, ne? Und wenn alle sagen, ja, wir wollen bis 2050 das CO2 abschaffen, dann sagen die Deutschen, nein, wir machen das schon 2045, ne? Obwohl das ja überhaupt keinen Sinn macht, ne? Weil wir haben ein Weltklima und wenn wir 2045 CO2-neutral werden, bringt das dem Weltklima gar nichts, ne? Also und diese Überheblichkeit, die ist furchtbar. Und vielleicht ist es jetzt ein idealer Zeitpunkt, auch wieder realistisch zu werden. Siehe Trump, siehe China, siehe Putin, und dem muss Europa was entgegensetzen. Insofern, glaube ich, ist die christdemokratische Tugend auch realistisch zu sein und ehrlich und hier eben vielleicht auch das Europa stärker wieder zusammenzuführen, dass das so ein Triggerpunkt ist jetzt. Und das würde uns Unternehmen auch sehr gut tun. Wir müssen mehr in Deutschland investieren, wir müssen mehr in Europa investieren. Dafür muss Vertrauen da sein, dass die Verhältnisse hier stabil sind, dass die Hausaufgaben gemacht werden, dass wir mit den Träumereien offener Grenzen aufhören. Ja, wir können nicht den besten Sozialstaat der Welt haben und dann alle 8 Milliarden Menschen nach Deutschland einladen. Ja, das ist ja theoretisch unser Asylrecht, ja, so, das sind doch alles Utopien, ja. Also wir müssen aufhören, hier Utopien nachzulaufen und Deutschland wieder zu einer verlässlichen Republik zu machen und Europa, in der man von Utopien Abstand nimmt und auf den Boden der Tatsachen zurückkehrt. Und dann kann das hier extrem boomen auch zum Positiven und man löst mit Innovationen auch das Klimathema, ne, soweit man es denn lösen kann als Menschen, ne.
Innovation ist ja auch ein Leitmotto, was sich durch die Geschichte von Bauwens zieht, wenn ich Sie in den vergangenen Minuten richtig verstanden habe. Bauwens wurde ja auch in den anfänglichen 2000er Jahren als Innovator im Bereich innovatives digitales Projektmanagement wahrgenommen. Ja. Welche Innovationen, denken Sie, sind jetzt politisch denn nötig, damit wir genau das erreichen, was Sie geschildert haben?
Also es muss der Mut sein, die Vielfalt der Landesbauordnungen und die Vielfalt der Bauvorschriften und der Fördervorschriften zu reduzieren. Wir brauchen also eine echte Strukturreform, Bürokratieabbau. Da muss einmal mit wirklich der gordische Knoten durchgehauen werden. Wir brauchen mehr Digitalisierung. Das sind auch so, das hört sich so platt an, aber ich war gerade in, um mir das anzuschauen, nach vielen Jahren wieder das erste Mal in Dubai und Abu Dhabi, wie digital eine solche Welt ist. Das ist erstaunlich, wie viel da passiert ist, auch nicht nur ein bisschen Bling Bling und Dubai Schokolade, sondern das sind wirkliche Wirtschaftsräume geworden, ja, wo ernsthaft ein Großteil der Welt auch Kapital investiert. Das gab es früher nicht. Also die halten sich nicht mehr damit auf, dass man seinen Pass, dass man zum Einwohnermeldeamt gehen muss und Märkchen ziehen oder man braucht 5 Wochen, bis man einen Termin kriegt. Das geht alles schnell und sehr, sehr vernünftig organisiert und freundlich. Ja. Also das, die Bürokratie reduzieren ernsthaft. Das heißt auch nicht noch mehr Beamtenapparat aufbauen. Also das ganz entscheidend, das alles reduzieren und dann kann man natürlich auch für Abschreibungsmethoden sorgen etc. pp. Und was man im Wohnen tun muss, wenn ich der Wohnungsmarkt ist bei uns ja kein freier Markt, sondern er ist durch alle möglichen Vorschriften eingeschränkt, insbesondere auch durch Mietendeckel etc. Wenn ich das tue, dann sind die Marktmechanismen außer Kraft gesetzt. Und wenn ich dann eine Knappheit habe, dann muss der Staat eben dafür sorgen, dass die Knappheit mit staatlichen Mitteln überwunden wird. Also mit Zinssubventionen oder Abschreibungen oder sonstigen Dingen, die dazu führen, dass investiert wird. Wenn der Staat also nur einen Markt hemmt, ja, aber nicht dafür sorgt, dass dann das Gut, was dringend benötigt wird, produziert wird, ne, dann kann das nicht funktionieren. Das darf ich dem Markt auch nicht anlasten. Also, dass ein Realismus an dieser Stelle einsetzt, das würde schon extrem helfen. Ne. Also mehr Markt zulassen. Ne.
Sie sprachen gerade an, wenn der Staat eingreift, dann hat er auch Verantwortung.
Ja.
Jetzt sehen wir, dass im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen ein Sondervermögen auf den Weg gebracht wird. Denken Sie, dass das Sondervermögen der Branche dienlich ist oder sorgen die Marktmechanismen vielleicht auch dazu, dass die monetären Anreize sich letztlich als ein Bärendienst für die Immobilienwirtschaft erweisen?
Also dem Grunde nach bin ich dafür, für dieses Sondervermögen, sowohl für die Bundeswehr wie auch das für Investitionen, wenn es tatsächlich auch in Investitionen geht. Es kommt ja auch nicht auf einmal, sodass es also auch nicht zu so extremen Überhitzungserscheinungen kommt. Wir sind als Deutschland ja relativ gering verschuldet im Verhältnis zu den anderen europäischen Ländern. Wir hängen über den Euro sowieso in deren Verschuldung mit drin implizit. Und für mich hat es keinen Sinn gemacht, sich hier nicht zu verschulden, während andere sich weiter verschulden, im Prinzip unsere Bonität mitnutzen. Insofern ist das genau der richtige Schritt. Und es kommt jetzt darauf an, dass man die Investitionen dadurch auch erleichtert, indem man Bürokratie abbaut und indem man richtig investiert. Also sprich, wenn die Bundeswehr mit ihrem berühmten Beschaffungsamt in Koblenz mit Geld zugeschüttet wird, passiert da nichts Gutes. Ja? Also man muss die Mechanismen verändern an der Stelle. Und was ich höre, ist das auch angekommen und soll auch umgesetzt werden. Und dazu wird es möglicherweise auch dann mal erforderlich sein, dass der ein oder andere Beamte vielleicht auch mal was anderes tun muss. Ne? Und dass man nicht sagt, nein, ich bin hier eingestellt worden, ich will jetzt 40 Jahre lang das Gleiche tun. Ne? So, da müssen wir so langsam hinkommen, ja, dass wir flexibel werden. Ne?
Haben die aktuell Handelnden das Potenzial dazu?
Das werden wir sehen. Das sind ja teilweise Personen, von denen wir die noch kein Regierungshandeln gesehen haben. Das werden wir sehen. Es hängt aber auch insbesondere den Wählern. Die Wähler wollen ja keine Veränderung und wählen so, dass sie sagen, ich mache das so, mein Status quo gefällt mir, wir sind ein reiches Land, mir ist alles egal. Ja, nein, ich glaube, die Politik handelt so, wie sie glaubt, dass der Wählerwille zu einer optimalen Situation bei der Wiederwahl führt. Ne? Und das heißt, die Wähler müssen auch ein bisschen veränderungsbereit sein. Ne? Und im Grunde ist das ja alles nicht schwer, was wir hier brauchen. Ne? Und das liegt ja alles auf der Hand. Jetzt ist die Frage, wie gut kann die Politik das ihren Wählern gegenüber kommunizieren, dass wir hier in so eine gemeinschaftliche, positive Entwicklung kommen. Dazu braucht man auch eine gute Erzählung zu Europa und zu der Frage, wie schaffen wir hier ein positives Klima und ein Stück Sicherheit in Europa. So wie das die Vereinigten Arabischen Emirate für sich sehr gut definiert haben, so wie es vielleicht andere Zonen auch für sich machen. Und so müssen wir sagen, nein, wir müssen hier jetzt mal in Europa anpacken.
Sie waren oder sind ja auch in verschiedenen Stellen exponiert als Ehrenamtler unterwegs, Familienunternehmer waren Sie sehr engagiert. Wie gelingt es Ihnen in der Praxis genau diese Geschichte zu erzählen, die Leute mitzunehmen und die auf die Notwendigkeit hinzuweisen, möglicherweise einen Schritt aus der eigenen Komfortzone herauszumachen?
Ja, ich glaube, dass die Unternehmer im Grunde schon wissen, was zu tun ist. Also in einem Familienunternehmerverband diese Themen zu besprechen, ist relativ einfach. Es ist schwieriger, das in der Politik rüberzubringen. Ich habe mich ja 6 Jahre lang an ganz vorderster Front damit beschäftigt. Und im Einzelfall ist im Einzelgespräch auch durchaus Verständnis, auch für die eine oder andere Notwendigkeit. Aber in der Umsetzung ist dann oft eine große Zurückhaltung, weil man den Wähler fürchtet. Oder auch die Medien. Die Medien spielen auch eine gigantische Rolle. Für den Politiker ist man so lange interessant, solange man über Medien Öffentlichkeit erzeugen kann. Das heißt also, wenn Sie viel in Talkshows sind, hört Ihnen die Politik zu. Wenn Sie viel in Zeitungen sind, hört Ihnen die Politik zu. Wenn Sie können ein fünffacher Nobelpreisträger sein und sprechen mit ganz wichtigen Leuten der Politik, dann sagen die, ja, ist toll und so weiter, aber sie würden nie was umsetzen, was sie ihnen erzählen. Sie würden nur das tun, was zu Wählerstimmen führt oder zu einer positiven Haltung. Und da ist der Kern. Und deshalb ist Politik für meine Begriffe das Entscheidende, die Kommunikation. Wie komme ich dazu, dass ich einen guten Gedanken aufgreifen kann und wie bringe ich ihn dazu, dass die Menschen den verstehen? Das ist das ganz große Problem, zumal viele Themen über Social Media so verkürzt werden, sodass es sehr plakativ ist, irgendwas zu fordern, irgendwas darzustellen, aber auf den Kern der Dinge zu kommen, ist ungeheuer schwer. Und deshalb ist es den Konservativen auch immer etwas schwieriger, ihre Position zu begründen, weil es nie so, man muss immer in der ersten Ableitung denken, die Welt ist komplizierter. Und der Wähler muss bereit werden, auch kompliziertere Themen zu durchdenken. Und man braucht Politiker, die komplizierte Dinge wiederum so einfach machen können, dass die Leute es begreifen. So, es ist ungeheuer schwer, ich rede hier so einfach darüber, habe auch kein einfaches Rezept, das man jetzt weiterleiten kann. Was gut ist, ist, wenn man sich in seiner Rolle sicher fühlt und wenn man die eigene Position glaubhaft rüberbringen kann. Und zur Glaubhaftigkeit zählt ja ganz, ganz viel dazu.
Das sagt man Ihnen ja nach, dass Sie glaubhaft und glaubwürdig sind, authentisch für das, was Sie tun und sagen. Sie sprachen es ja auch gerade schon an, es geht auch darum, Beispiel zu sein im eigenen Handeln. Färbt das auf das Unternehmen ab? Also sehen Sie ganz konkret, wenn Sie sagen, wir haben so gewisse Herausforderungen als Staat, ich als Unternehmer habe eine gewisse Verantwortung, ich nehme sie wahr und animiere meine Mitarbeitenden?
Ich glaube schon, dass es Aufgabe des Unternehmers ist, Vorbild zu sein. Ich glaube, dass mein Bruder und ich schon, auch mit unseren jüngeren Partnern, die dabei sind, auch mit der nächsten Generation, dass wir eine Vorbildfunktion haben und dass wir unser Wertesystem auch in das Unternehmen auch übertragen und dass die Mitarbeiter das auch spürbar wahrnehmen. Und dann auch die das gut finden, bleiben und die es nicht gut finden, gehen halt vielleicht woanders hin. Ja, aber ich halte das für ganz entscheidend.
Wie würden Sie die Werte zusammenfassen?
Ja, Realismus habe ich schon genannt. Eine Solidität in dem, was man tut. Nichts versprechen, was man nicht halten kann. Eine Berechenbarkeit und Planbarkeit reinbringen. Auch eine Verbindlichkeit, Menschlichkeit, Verständnis mitbringen auch, nahbar sein, aber gleichzeitig auch ehrlich, auch was künftige Entwicklungen angeht. Und wir haben es ja erlebt, wir haben ja teilweise sehr viele Sozialpläne machen müssen. Das Unternehmen war ja über 1000 Mitarbeiter, als wir gestartet sind. Es ist dann auf unter 200 runter. Das waren ja schmerzhafte Jahre. Und jetzt sind wir wieder bei 500 plus Beteiligungen, ist man schneller bei 600, über 600 Leuten mit Tochtergesellschaften. Und in den Phasen des Abbaus auch begründen können, warum der jetzt nötig ist. Und das mit Respekt vor den Mitarbeitern, auch die gehen müssen. Und das kann man nur, wenn man das ehrlich rüberbringt. Und das gehört auch dazu, eben diese Authentizität und Wahrhaftigkeit.